wenn du nur die Angst gewinnen lässt, dann sitzt du safe hier in 30 Jahren und denkst dir, so hätte ich mal.
Das ist Schwarze Kunst, der Mental Health Podcast für die Buchbranche. Wir brechen das Schweigen. Wir sprechen über all das, was diese Branche krank macht und trotzdem von den meisten ignoriert wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das ist Schwarze Kunst, dem Mental Health Podcast für die Buchbranche. Ich bin Stefanie Wagner, Autorin und Lektorin. Und gemeinsam mit meinem Gast Stefan Dietrichs greife ich heute Fragen auf, die uns nach unserer ersten Folge von euch erreicht haben. Wir sprechen darüber, wie man mit Selbstzweifeln umgeht, wenn das eigene Buch kurz vor der Veröffentlichung steht. Warum Perfektionismus so viele Autorinnen und Autoren ausbremst und weshalb Authentizität oft viel wichtiger ist als der Anspruch, alles perfekt machen zu wollen. Außerdem geht es um den Druck, sichtbar zu werden, den Umgang mit Kritik und die Frage, ob Social Media wirklich der einzige Weg ist, um Leserinnen und Leser zu erreichen.
Wir sind ja angesprochen worden, weil wir die erste Folge zusammen gemacht haben. Jetzt haben wir uns erstmal einmal vorgestellt, dass jeder auch weiß, wer dahinter steht. Das finde ich schon mal sehr gut. Wir haben da auch ganz tolle Reaktionen drauf gekriegt. Hat die Stimme von deinem Gesprächspartner, die ist ja so ultra angenehm und die ist entspannt. Oh. Da kann man richtig bei Alp schalten. Ja, cool. Das wollte ich dir nochmal rückmelden. Aber
das höre ich öfter immer so. Mir wurde auch immer schon gesagt, ich habe eine Radiostimme. Und dann habe ich gesagt, so, ja, bin ich so hässlich? Oder? Nein.
Nein, das sind wirklich Sachen, die habe ich rückgemeldet gekriegt. Und die wollte ich dir auch nochmal gerne sagen. Und ich habe von einer Hörerin tatsächlich auch nochmal ganz konkrete Fragen bekommen.
Mhm. Du hast es vorher schon angedeutet oder du hast nichts verraten, weil du sagtest, du willst unbedingt meine Reaktion sehen. Jetzt habe ich ein bisschen Schiss, aber ich bin auch sehr gespannt.
Nein, alles gut. Mhm. Und zwar war eine Frage, gibt es andere Wege für das Marketing, zum Beispiel Instagram, wenn einem dieser Bereich schwerfällt? Und kann man es sich leisten, einen eigenen Weg zu suchen, ohne direkt verloren zu haben?
Auf jeden Fall. Also ich sage mir immer, viele Wege führen nach Rom. Wenn dir immer jemand sagt, ohne Instagram geht gar nichts mehr oder ohne Personal Branding, also dass du selber zu einer Marke wirst. Wenn jemand immer sagt, ohne dies und jenes geht's nicht, dann denke ich mir so, nee, dann suche ich erst recht einen Weg, wie das geht. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe eine Freundin in der Heimat und die ist auch selbstständig und die hat bisher eigentlich nicht wirklich was auf Instagram gemacht. Sie hat das so just for fun gemacht, aber nicht wirklich zielgerichtet, dass sie jetzt da irgendwie ihre Dienstleistungen verkauft oder so. Sie ist einen ganz anderen Weg gegangen. Sie war eigentlich nur offline unterwegs. Sie war dann auf Festivals, in Yoga-Studios. Sie ist dann zu anderen Kursen gegangen und so. Also sie hat das so gemacht und den direkten Face-to-Face-Weg gesucht und ist dadurch kontinuierlich immer mehr gewachsen. Ne? Hat dann angefangen mit einem Newsletter, dass die Leute auch am Ball bleiben. Und ich finde, da gibt's verschiedene Wege. Also natürlich ist Social Media und so mit der einfachste Weg, wenn auch gleichzeitig der schwierigste für uns, weil es halt eine kostenlose Plattform ist. Aber wenn zum Beispiel Instagram oder so einem überhaupt nicht liegt, dann würde ich auch sagen, probier noch mal was anderes aus. Also der Kernpunkt ist immer zu gucken, wo treffe ich denn die Leute eigentlich, die ich haben will. Also ich mache auch nicht nur rein Instagram. Ich gehe auch auf Netzwerktreffen. Ich war auf einem Business-Festival. Ich war letzte Woche in Dresden auf einem Kongress, wo ich super viele coole Leute und Startups gefunden habe. Also genau die ich ansprechen wollte, da war ich so wie so ein kleines Kind. Ich hatte so ein Leuchten in den Augen und dachte, geil, das ist ja eigentlich genau das, was ich wollte. So. Und da würde ich halt immer drauf gucken, also sich mit der Zielgruppe beschäftigen, die man ansprechen will und sich dann überlegen, wo könnten die noch sitzen, außer zum Beispiel auf Instagram. Und dann fängt man damit einfach mal an auszuprobieren, was einem liegt. Und wenn man wirklich sagt, Instagram fuckt mich ab, es kotzt mich an, ey, da würde ich niemals jemanden zu zwingen, weil das geht komplett nach hinten los. Das kann nur schief gehen.
Mhm. Ja, bin ich da voll bei dir. Vor allen Dingen merkt man ja dann auch, dass du nicht authentisch bist.
Eben. Und das ist das Schlimmste, was passieren kann. Die Leute merken es, wenn du nicht authentisch bist. Also ich war jahrelang immer der Typi eigentlich hinter der Kamera. Jetzt bin ich derjenige, der da reinbrabbeln muss. Und dann nehme ich das Handy in die Hand und dann kacke ich mir in die Hose manchmal. Also wirklich, und beobachte ich mich von oben und denke mir so, what the fuck? Also, ne? Und das merke ich aber auch selber, wenn ich zum Beispiel mal einen Tag habe, wo das eigentlich gar nicht so dran wäre, da merke ich, dass ich dann gar nicht hundertprozentig bei mir bin. Und du kannst mir erzählen, was du willst, die Leute schnallen das. Und wenn auch nur unterbewusst. Und dann denken die sich so, gefällt mir nicht so. Das ist auch so wiedergespiegelt, würde ich sagen. Also es ist jetzt gar nicht so in diese ESO-Schiene, sondern wirklich, dann funktioniert irgendwas nicht. Und wenn dir, wie gesagt, Instagram nicht liegt, also ne, so wie bei der Hörerin, dann, es gibt ganz viele andere Wege. Es gibt ja wirklich Newsletter. Ich habe ja über Guerilla-Marketing gesprochen. Damit kann man sich mal beschäftigen, wie man mit wenig Geld den maximalen Aufwand erregen kann. Man kann Pressemeldungen machen, dass man in Fachmagazine reinkommt. Man kann wirklich mal schauen, wer sitzt denn in dem Bereich. Also man kann Instagram ja mal so nutzen. Man muss das nicht immer als Creator nutzen. Du kannst es auch nutzen, um zum Beispiel zu sagen, welche Leute tummeln sich denn in meinem Bereich? Und dann schreibe ich die einfach mal an, so wie du das auch gemacht hast. Du sprichst ja jetzt Leute auch für den Podcast an.
Ja.
Oder vielleicht ist für die Hörerin auch ein eigener Podcast, wäre vielleicht auch was. Also
oder Buchmessen, Branchentreffen, ne?
Oder Buchmesse, Branchentreffen, genau. Vernetz dich mit anderen Autorinnen, wenn sie dann wirklich auch selber Autorin ist, zum Beispiel.
Ja.
Ja, und mach auf den Buchmessen dann, mach dann auf den Buchmessen auf dich aufmerksam. Wenn du weißt, zum Beispiel hier in Leipzig ist ja dann samstags und sonntags immer der Tag, wo die Leute, also wo nicht Fachbesucher auch da sind. Das sind auch die ätzendsten Tage, weil es so voll ist. Aber wenn du dann zum Beispiel weißt, dann kannst du da mal kleine Aktionen planen, die auf dich aufmerksam machen. Du kannst gucken, ob du da eine Lesung machen kannst. Mir wurde auch mal der Tipp gegeben, nicht auf der Buchmesse selber Lesungen zu machen, sondern drumherum dann auch mal zu gucken. Kann man in einer Bar was anbieten? Und da gibt es verschiedenste Wege, wie du nachher dahin kommst, wo du hin willst, ja.
Ja, stimmt. Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, als wir 2024, glaube ich, zur Buchmesse gegangen sind, dass man auch drumherum noch mal gucken könnte in irgendwelchen Lokalen oder was, dass man da irgendwie eine kleine Lesung oder was organisiert. Daran erinnere ich mich, ja. Was ja auch schlau ist, weil in dem Moment, wenn dann die Buchmesse ist, sind ja auch alle wichtigen Leute in dieser Stadt.
Genau. Ja? Da sind Verleger, da sind Leser, da sind Lektoren. Das ist ja alles, was irgendwie mit der Buchbranche zu tun hat oder sich dafür interessiert, ist dann da.
Ja.
Ne? Ja, da sind ja auch Journalisten und so weiter. Alles. Also du kannst ja mit sämtlichen Leuten in Kontakt kommen am Ende des Tages. Ne?
Ja. Das ist, finde ich, auch mit so der beste Tipp noch, weil Vitamin B ist ja in der Branche sowieso alles.
Ja, ja. Das ist immer so. Also ich baue mir jetzt auch ein Netzwerk auf. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit einer zusammen, da machen wir eine Masterclass, wie man Instagram für sich nutzt. Aber die habe ich auf dem Netzwerktreffen kennengelernt. Die hätte ich über Instagram gar nicht so schnell gefunden. Jetzt, wo ich ein bisschen länger dabei bin, tröpfeln langsam auch Leute über Instagram rein, was ich sehr interessant finde. Wie gesagt, ich würde nie was machen, was einem nicht liegt. Und wenn man merkt, Instagram ist mir zu viel, fuckt mich ab, ich weiß nicht, wie es geht, bla. Klar kann man dann gerne auf mich zukommen, wenn es einen abfuckt. Aber wenn man das, wenn man wirklich merkt, es funktioniert nicht, dann zwingt euch bitte nicht dazu, ihr süßen Mäuse, wirklich, weil es geht wirklich nach hinten los.
Absolut. Ne?
Also auch dafür gibt es ja auch KI. Fragt die KI mal, wo sitzt meine Zielgruppe? Wo kann ich die abgreifen? Denkt um die Ecke.
Da ist, was Recherche angeht, ja KI super gut für.
Ja, genau. Also für sowas oder auch um zum Beispiel eine Zielgruppe zu analysieren, also sich fragen zu lassen, wie tickt vielleicht meine Zielgruppe und dass die KI das mit einem zusammen macht, das ist auch wunderbar.
Ja, ich kann auch total nachvollziehen, was du gesagt hast, dass die Menschen das merken, weil wenn ich jetzt überlege, als ich den Copywriter gemacht habe, hast du bei die Webseite von deinen Kunden so kleine Loom-Videos aufgenommen, also praktisch diese Videos, wo du den Bildschirm siehst und da unten hast du so eine kleine Bubble und da bist du drin, selber drin zu sehen und man sieht dich halt sprechen. Und das war halt so diese Akquise-Möglichkeit, die damals uns aufgezeigt worden ist, was mich schon eine unglaubliche Überwindung gekostet hat, mich überhaupt dahin zu setzen und diesen Text einzusprechen. Also für so ein kleines Video, wo du vielleicht anderthalb Minuten hast, um die Leute von dir zu überzeugen, habe ich teilweise eine halbe Stunde dran gedreht. So, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich war nicht überzeugt von dem, was ich da tue. Und ich habe auf diese Videos nie eine Antwort bekommen. Und ich bin mir heute 100% sicher, dass die Menschen gemerkt haben, das ist nicht dein Weg. Du bist nicht authentisch in dem Moment.
Das glaube ich safe. Also ich kann auch noch mal ein Beispiel von mir geben. Das ist jetzt bei meinem Account so. Also ich habe eine Strategie, aber ich habe auch erstmal ausprobiert jetzt am Anfang. Und mir liegt zum Beispiel dieses krasse Verkaufen nicht. Also ich müsste ja eigentlich auftreten und sagen, ich habe dies, ich habe das, ich habe Adidas. Liegt mir überhaupt nicht. Ich hasse das. Ich mag das nicht. Da zieht sich in mir alles zusammen, wenn so dieser Verkäufer oder Vertriebler rauskommt. Das Bläh, ja. Mag ich nicht. Oder auch den Leuten irgendwas anzudrehen oder ich drehe jetzt ein Video und sage, so machst du Instagram, wenn es mir an dem Tag total scheiße geht. Kann ich nicht, geht nicht. Das wirkt bei mir auch nicht. Dafür habe ich zwei, hier in Leipzig so ein Wald gerodet werden soll, habe ich jetzt gestern zum Beispiel ein Video veröffentlicht und vorgestern aufgenommen oder Montag. Und weil das Thema mir so am Herzen lag, war ich so into it. Und natürlich, das Thema fuckt hier gerade viele ab, deswegen hat es auch eine gute Resonanz bekommen. Aber ich war auch einfach ich und in dem Moment drin. Und dadurch kam diese Resonanz. Und das merkst du auch an meinen Videos, auch auf meinem Kanal bei Urkraut, auf meinem Social-Media-Kanal. Die Videos, wo ich wirklich on fire war, das sieht man. Und die Videos, wo ich vielleicht gar nicht selber so davon dabei war oder mir irgendwas nicht gepasst hat, das wirkt ein bisschen anders.
Und ja, deswegen definitiv. Kann ich bestätigen.
Also,
ich habe das gesehen, das Video.
Ja, ja, genau.
Ich habe genau gedacht, boah, krass, das ist Stefan, das ist sein Thema. Ja. Und das war ganz anders als die Videos, die du davor gedreht hast, das stimmt.
Ja, weil ich zum Beispiel jetzt bei den Videos davor, da war ich selber so ein bisschen im Panikmodus, ich müsste jetzt Aufträge generieren, weil ich muss ja auch irgendwie überstehen. Und das merken die Leute, das wissen die Leute, das spürst du unterbewusst, weil du dann nicht ganz bei dir bist. Und deswegen probier immer alles aus. Also ich würde jetzt nie kategorisch sagen, mach Instagram nicht, weil klar, ich lebe da auch von und ich mag es zum Beispiel auch, aber probier es aus, wenn du merkst, es funktioniert nicht und es liegt dir nicht, es macht dir auch überhaupt keinen Spaß, egal was du gemacht hast, dann lass es sein. Dann such dir was anderes. Vielleicht gibt es noch einen anderen Social-Media-Kanal, der dir mehr liegt. Snapchat, TikTok. Keine Ahnung, wenn du Social Media generell nicht magst. Ja, da spielt sich heutzutage das meiste ab, aber es gibt trotzdem auch andere Wege. Wie du gesagt hast, geh auf die Buchmesse, vernetz dich mit anderen Autoren, geh zu Lesungen, whatever.
Ja, ich finde, das fasst das ganz gut zusammen. Und dann gab es noch eine andere Frage, und zwar, wie kann man bei Selbstzweifeln vor einer Veröffentlichung gut auf sich achten und sich schützen, besonders wenn man selber sensibler ist?
Also diese Selbstzweifel ist ja eigentlich so eine wirklich beschissene Stimme in deinem Kopf, die dich davor schützen will, so exponiert zu sein und wieder sowas zu haben wie vielleicht früher. Ne? Also da haben wir ja mit Neurodivergenz alle irgendwie erlebt, dass wir immer gespiegelt bekommen haben, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht so ein bisschen. Ne? Mhm. Und das nehmen wir halt mit. Und weil das ja auch so laut brüllt im Kopf, nehmen wir das für bare Münze. Was ich versuche, ist, diesem inneren Kritiker eine andere Rolle zu geben. Das klappt an manchen Tagen besser und an manchen Tagen schlechter. Das heißt, ich versuche, wenn ich diese Stimme höre, versuche ich, okay, ist diese alte Stimme, fuck off. Ich versuche so immer mehr schulterzuckend hinzunehmen. Das klappt mal besser, mal schlechter, je nach Tagesform. Also ne, das ist jetzt nicht, dass ich damit 100% Erfolgsquote habe. Aber dass ich beim Schreiben sage, nee, ich schreibe erstmal alles runter, wie es mir in den Sinn kommt. Und der innere Kritiker, der kommt ja sowieso direkt immer sofort dazu. Dann hat er zum Beispiel eine Frage oder wenn er dann sagt, ist das gut genug oder so, dann schreibe ich diese Frage genau an die Stelle dran. Und dann sage ich aber auch, ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ich schreibe sie mir auf, ich habe dich gehört, ich nehme dich auch wahr, ist auch vielleicht sogar berechtigt, das kann ich jetzt gerade nicht beurteilen. Aber bevor ich mich da jetzt reinsteige oder mich auch wieder selber blockiere, lasse ich es erstmal liegen und mache das am Ende des Schreibprozesses. Entweder so wie du manchmal, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das eine Kapitel fertig, ich gehe es direkt nochmal durch. Oder halt wirklich ganz am Ende oder zwischendrin oder so, dass man mal sagt, ich habe jetzt heute eh nicht so die Energy zum Schreiben, ich habe jetzt vielleicht gerade 500 Wörter geschafft, dann nehme ich mir halt nochmal ein, zwei Stündchen und gehe das durch. Und das Zweite ist, ja, sich mit dieser Stimme und auch mit diesen Anteilen in sich immer mehr auseinanderzusetzen. Also sich zu fragen, na, was ist denn jetzt eigentlich gerade wirklich das Problem? Wovor willst du mich jetzt eigentlich gerade schützen oder wovor hast du jetzt wirklich Angst? Ne? Und das mal mehr zu hinterfragen und sich zu denken, naja, also so ein Buch fließt ja noch durch mehrere Hände, bevor es überhaupt mal irgendwo erscheint. Selbst im Self-Publishing machst du es ja wirklich so, dass du sagst, okay, ich will es mindestens durchs Lektorat jagen, wenn schon nicht durchs Korrektorat oder so. Ich würde es auch mal anderen Leuten geben, weil ganz oft ist es dann wirklich so, dass man dann merkt, ich bin in so einem beschissenen Tunnel drin und wenn ich es dann einer Freundin gebe, wo man aber auch weiß, ich kriege ehrliches Feedback und nicht nur dieses, oh super, toll, sondern wirklich, dass die sagt, ja, das ist doch super. Vielleicht musst du nur bei dieser einen Stelle nochmal gucken. Ne? Und dann weißt du, okay, jetzt, ne? Völlig fein. Und wenn man gar nicht mehr weiterkommt, dann redet darüber. Redet mit anderen Leuten darüber. Geht auf eure Freunde, auf andere Autoren zu. Ne? Wir haben auch ganz viel geredet. Also du hast über dein Buch erzählt, ich über meins. Ich habe über meine Schreibblockade erzählt. was ich jetzt zum Beispiel auch im Social-Media-Bereich mache, natürlich habe ich da auch Selbstzweifel. Ich denke auch oft, oh Gott, irgendjemand kommt irgendwann mal, dieses typische Imposter-Syndrom, und sagt, was bist du für ein Heini, was willst du mir denn erzählen? Jetzt gerade mal mit deinen 100 Followern, die du gerade hast, und weißt du so, deine Methode funktioniert nicht. Ich habe jetzt auch schon ein, zwei Social-Media-Leute kennengelernt und mit denen tausche ich mich dann einfach aus. Ne, weil jeder hat dieses Struggle. Wahrscheinlich selbst die Großen, die werden das haben. Und wenn sie es nicht haben, dann muss ja irgendwas bei dir nicht stimmen. So, ne? Ja. Also wenn es ganz, ganz schlimm wird, geh auf den Balkon, geh kurz spazieren, mach Musik laut an, aber hol dich irgendwie in irgendeiner Form aus diesem Gedankenstrudel raus, weil ich weiß aus eigener Erfahrung und du wahrscheinlich auch, je mehr du diesem Gedanken Raum gibst, also du sollst ihn schon hinterfragen, aber je mehr du darauf anspringst und ihm quasi Nahrung gibst und das dann noch besser machen willst im Zweifel, weil das fängt ja dann auch immer an, dieser Perfektionismus und dann will man die Szene noch verbessern und dann will man hier den Dialog noch und das würde ich gar nicht machen in dem Modus. Absolut nein. Warum? Weil du kannst nur verlieren. Der Kopf ist in dem Moment gewiefter als du, weil das ist so ein altes, festgefahrenes Muster, der zieht dich immer weiter runter. Und deswegen würde ich erstmal sagen, wahrnehmen, Abstand nehmen, sich ablenken, mit anderen reden, sind so die effektivsten Sachen. Und vor der Veröffentlichung, wie gesagt, es geht durch mehrere Hände. Wenn dein Buch wirklich scheiße wäre, würdest du es spätestens wahrhören. Aber glaube ich einfach nicht. Also wenn du nicht schreiben könntest, würdest du es aus irgendeiner Ecke schon mal gehört haben. Vielleicht wirst du lieber Gärtner oder Social Media Manager, so wie du es halt, ne?
Ne? Okay.
Und das habe ich aber bisher nie gehört. Also weiß ich, meine Selbstzweifel sind eigentlich totaler Bullshit. Ne? Aber ich kann das verstehen.
Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass du dir das da dran schreibst. Ist es gerne dran stehen, weil wenn das spätestens dann, wenn es im Lektorat ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich als Lektorin sehe, an welchen Stellen du gehangen hast. Das ist immer ganz wichtig, weil ich hatte letztens auch ein Lektorat, wo ich dann mit der Autorin gesprochen habe, wo ich dann gesagt habe, diese Stelle, die hat jetzt auf mich so den Eindruck gemacht, als hättest du da mehrfach dran rumgebastelt und wärst immer noch nicht zufrieden gewesen. Und sie was? Echt? Das sieht man? Ich so, ja, das habe ich gemerkt. Das merkt man am Text und ich finde, dass, wenn du das dran stehen hast, noch umso effektiver, weil du dann als Lektorin noch mal ganz anders drauf guckst. Und das Ziel vom Lektorat ist ja nicht, der Autorin zu sagen, dein Buch ist schlecht. Nee. Oder an den und den Stellen musst du auf jeden Fall noch arbeiten, sondern das Ziel eines Lektorats ist ja, aus dem, was da ist, die ganzen Ungereimtheiten, die bei jedem da drin sind, da nehme ich mich gar nicht drauen aus, die aufzulösen und das Buch noch besser zu machen und dir auch im Lektorat direkt an bestimmten Textstellen Hinweise zu geben, die du sofort umsetzen kannst für dich und für dein tägliches Schreiben. Also es ist nicht etwas, was dein Buch, was in dem Lektorat ist, selbst verbessert, sondern dein komplettes Handwerk nochmal aufrüstet. Und spätestens da würden solche Sachen dann auch, wie du schon sagst, auffallen. Die Szene, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, probier's doch mal auf die und die Art und Weise. Und meistens löst das dann schon direkt diesen ganzen Knoten auf, weil sich dann das Ganze von alleine ergibt.
Ja.
Und diese Selbstzweifel vor der Veröffentlichung, wie du schon sagst, gerade wenn es jemand ist, der einen Verlag hat, der Verlag hatte ja einen Grund, warum er dein Manuskript genommen hat. Und selbst wenn es ein Self-Publisher ist, du hast doch auch selber einen Grund, warum du diesen ganzen Weg vom ersten Satz bis zur Veröffentlichung gegangen bist. Die Frage, die sich jeder stellen sollte, ist, was ist denn mein Warum? Warum möchte ich das denn veröffentlichen? Warum will ich denn, dass diese Geschichte andere lesen? Und das bewahrt, glaube ich, auch ganz stark davor, dass man dann im letzten Moment sagt, nee, das Ding, das haue ich jetzt aber noch nicht raus.
Sondern, das finde ich super spannend,
Was kann dir denn passieren? Im Endeffekt.
Das muss man sich auch immer wieder sagen. Das habe ich auch in der Therapie gelernt. Also ich habe damals Verhaltenstherapie gemacht, beziehungsweise Schematherapie, wo es dann genau um diese Anteile ging. Und meine Therapeutin hat gesagt, für beide Anteile, einmal für diesen inneren Kindanteil, der Angst hat, der sich aber auch nicht gesehen fühlt, der eigentlich so sein möchte, wie er ist und spielen möchte den ganzen Tag. Und dann hast du diesen inneren Kritiker, der sagt, ich muss den schützen, ich muss alles irgendwie absägen, Gefühle, sein authentisches Ich. Hauptsache, er ist in dieser safen Bubble drin. Immer sich vorstellen, was ist jetzt der Worst Case? Und wie du dann sagst, hier beim Buch ist der Worst Case, es kommt raus und es wird zerpflückt, weil alle denken, was ist das denn für ein Scheiß? Aber dann wiederum kannst du auch nicht nur, finde ich, dir selber als Autor die Schuld geben, weil wenn das durch ein Lektorat ging, durch ein Korrektorat oder bei einem Verlag ist, dann denke ich mir so, excuse me, da sind jetzt auch noch 6 andere Leute, die mir vorher hätten sagen können, das Buch ist blöd, es ist scheiße.
Ne, womit man natürlich, es hat Entwicklungspotenzial an gewissen Stellen.
Genau, es hat Entwicklungspotenzial. Es klingt immer so wie bei Kindern, die sagen, meiner ist besonders.
Ich habe immer ein Problem damit, wenn jemand sagt, dein Buch ist schlecht, weil letztendlich, wenn es wirklich richtig schlecht wäre, hättest du es gar nicht zu Ende geschrieben. Das ist schon der Punkt 1.
Ja, das stimmt.
Und Punkt 2, es trifft insbesondere auf Debütautoren zu. Woher sollen die denn das ganze Handwerk haben? Also ich schreibe seit 15 Jahren jeden verdammten Tag, bis auf gewisse Ausnahmen. Wenn du das aber mal auf 15 Jahre hochrechnest, wie du dich weiterentwickelt hast, was für einen Stil du entwickelt hast, deine eigene Stimme etc. pp. Diese 15 Jahre Schreiberfahrung, die kommen ja nicht von ungefähr. Nee. Wie soll das denn bitte ein Debütautor haben, der vor einem Jahr angefangen hat?
Ja, wenn du dir mal anguckst, so eigentlich nenne ich sie nicht mehr gerne, aber wir lieben ja Harry Potter. J.K. Rowling, wenn du da mal das erste Buch liest, gut, auf Englisch ist es noch besser als auf Deutsch übersetzt, finde ich, aber das wirkt so abgehackt und später hat sie sich auch so mehr in Details verliebt und du warst wirklich so richtig in dieser Welt drin. Da hast du auch eine krasse Entwicklung gemerkt, vom ersten bis zum 5. oder 6. Buch. Da wusstest du, okay, so ab dem 4. oder 3. oder 4. Buch war sie so richtig im Schreiben auch. Sie hat so ihren Stil auch gefunden. Und ich habe, als ich diese Schreibblockade irgendwann hatte, das war ja genau aus diesem Grund, weil ich dachte, das ist doch alles Kacke und das wird nicht mehr und was ist, wenn jemand da irgendein Plothole findet und dies und diese ganzen Gedanken, die man sich ja immer macht. Zwischen Abitur und Ausbildung damals habe ich in 3 Monaten auch quasi ein komplettes Buch einmal runtergerissen. Ich habe das auf jeden Fall noch in der Kiste irgendwo handschriftlich. Das Lustige ist ja, ich kann dir nicht sagen, was ich gestern gegessen habe oder was wir vor einer Stunde geredet haben. Kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir genau noch sagen, wie diese Geschichte war. Und das finde ich halt so crazy. Das kennst du ja wahrscheinlich auch.
Ja, definitiv.
Und wenn man sich die durchlesen würde, ich würde mich einpissen vor Lachen, wahrscheinlich vom Schreibstil her. Da sind so viele Plotholes drin. Dialoge waren damals ein absoluter Graus für mich. Mittlerweile ist es viel besser. Also so viel zur Entwicklung. Ja, du entwickelst dich mit jedem Buch, du entwickelst dich mit jedem Tag. Also go for it. Und das ist das Gleiche bei Social Media auch. Ach, das muss man sich halt immer wieder sagen, aber ich weiß halt, wie ätzend diese innere Stimme sein kann. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass man sich auch mal selbst ins Abseits schießt und blockiert. Mhm. Selbstzweifel, habe ich mir sagen lassen, werden immer da sein. Die wirst du nie ganz los. Aber du kannst halt wirklich Methoden entwickeln, die wir gerade auch alle genannt haben, um damit besser umgehen zu können. Was auch nochmal ist, also manchmal, wenn man ja gerade auch so in seinem Alltagswust so ein bisschen war, gibt dem Gehirn auch mal 5 Minuten Zeit. Also das kann nicht sofort innerhalb von einer Sekunde dann in den Kreativmodus umswitchen. Ne?
Mhm. Absolut. Ja, das kenne ich auch. Jeder von uns hat ein anderes Schreibpensum jeden Tag. Du kannst es gar nicht miteinander vergleichen. Und deswegen, um das nochmal ganz deutlich zu machen, weil ich glaube, das müssen viele hören. Geschichte und Handwerk, das sind 2 völlig verschiedene Sachen. Die Geschichte ist das, was nachher hängen bleibt bei den Lesern. Und das Handwerk, das ist erstens eine Lernkurve, wie alles andere auch. Und zweitens ist das Handwerk erlernbar. Erlernbar und du wirst mit jedem Buch besser werden und du kannst nicht von dir als Debütautorin erwarten oder Autor erwarten, dass du auf Anhieb genau so ein geiles Ding schreibst wie Stephen King zum Beispiel.
Ja.
Das ist so topisch.
Wenn du jetzt zum Beispiel seine ersten Bücher lesen würdest oder er selber nochmal, wird er wahrscheinlich auch denken, what the fuck, was ist das für ein Schrott? Also Schrott in Anführungszeichen, da sind wir ja wieder bei dem, ne, red das nicht schlecht, aber das wäre jetzt auch mal nochmal so eine Frage, die mich sehr interessieren würde aus deiner Sicht. Fehler in unserer Gesellschaft sind per se eigentlich immer eher was Schlechtes. Warum hast du jetzt nur eine 3? Warum ist denn dies? Warum ist denn das? Und deswegen habe ich zum Beispiel auch nochmal eine sehr viel größere Angst, Fehler zu machen, weil Perfektionismus, das merke ich heute noch, das ist mein Safe Space für mich. Also es hat ja eine Funktion, auch lange Zeit erfüllt. Klar. Und wenn ich was perfekt mache, dann biete ich ja keine Angriffsfläche, dass jemand mich ablehnen kann oder dass jemand was schlecht finden kann. Und deswegen knockt man sich ja selber so aus. Fehler sind ja eigentlich nicht gerne gesehen in der Gesellschaft, aber eigentlich sind das ja Erfahrungswerte. Ne? Also man merkt, dass wenn du das alles auf Anhieb sofort könntest, es wäre auch irgendwie langweilig. Keiner von uns kann sofort Fahrrad fahren. Ich war ein beschissener Autofahrer am Anfang. Jetzt fahre ich so, kannst mir die Augen verbinden.
Besser
und ich
nicht.
aber ich fahre trotzdem besser Auto, glaube ich, als der Durchschnitt, würde ich mal behaupten. Wenn ich manchmal so sehe, was da auf der Straße unterwegs ist. Weißt du, um das Ganze vielleicht abzuschließen bei Selbstzweifeln, was auch helfen kann, ist so diese Fokusverschiebung. Geh gar nicht so sehr darauf, ey, das wird jetzt veröffentlicht und ich muss oder möchte damit jetzt vielleicht was verkaufen und das muss den Lesern gefallen, sondern wertschätze nochmal den Prozess und sag dir, es geht mir halt ums Schreiben. Was ist dein Warum? Warum schreibst du eine Geschichte? Warum mach ich meine Agentur? Na, weil ich Impact sichtbar machen will und weil mir das übelst Spaß macht und weil ich damit natürlich auch mehr Geld verdienen kann und weil 9-to-5-Jobs einfach absolut nichts für mich sind. Da kotze ich einfach. Also diese ganzen Warums sich nochmal vor Augen führen und auch bei dir das Schreiben ist dein Safe Space. Bei mir ist es auch mein Safe Space. Es kommt leider zu kurz oft, weil ich das wieder mehr zu Prio machen möchte. Aber es ist am Ende auch ein Safe Space und Schreiben, das würde ich jetzt nochmal zum Abschluss dieser Frage sagen, Schreiben ist doch mit die geilste Ausdrucksform, weil du kannst ja erstmal so rumspinnen. Das ist deine Geschichte, da kann dir erstmal keiner reinreden. So bei Instagram hast du gewisse Zielvorgaben oder hast du gewisse Regeln, was mich ja schon nervt. Du müsstest wissen, wie eine Hook geht, weil sonst bleiben die Leute nicht hängen. Dann kannst du noch so geile Sachen erzählen, das interessiert die dann einfach nicht. Aber beim Schreiben, du kannst ja machen, was du willst und es liest ja auch erstmal keiner außer dir selber. Und das kann man sich auch immer mal wieder vor Augen führen. Du schreibst nicht, damit das Buch perfekt wird. Du schreibst für dich, weil es dir viel Energie gibt, weil das für dich deine Ausdrucksform ist. Und natürlich, die Selbstzweifel sind ja völligst legitim, weil packst da einen Teil deines Herzens rein, so wie mit deiner Fahrradgeschichte. Das sind persönliche Erfahrungen. Und das tut weh, wenn jemand da sagt, das funktioniert nicht oder ne, das tut weh. Ja. Aber wie du schon sagst, dein Buch würde niemals rauskommen, wenn das wirklich komplette Grütze wäre.
Was ich ganz wichtig finde, ist der Punkt, den du angesprochen hast mit den Fehlern. Da muss ich nochmal nachhaken, weil du hast vollkommen recht, wir werden alle darauf getrimmt in der Gesellschaft, dass wir keine Fehler machen dürfen, dass wir nicht negativ auffallen dürfen. Wenn wir die Neurodivergenz noch dazu nehmen, ist das nochmal sehr viel krasser, weil wir haben ja genau da unsere Probleme, weil wir ja genau damit auffallen. Und ich habe das genauso gehabt wie du. Ich hatte immer total Angst, verurteilt zu werden dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich hatte Angst, mich auch gerade auf Social Media zu zeigen oder hier auch gerade im Podcast. Ich hatte wirklich Schiss, dass irgendeiner zum Beispiel von mir auf Arbeit das hört und mich plötzlich mit völlig anderen Augen sieht. Aber im zweiten Augenblick, ja, Moment, warum denn? Warum sollte dir das denn Angst machen? Weil letztendlich, wenn du nicht dazu stehst, zu dem, wie du bist, merken die anderen das irgendwann. Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Du bist dann nicht authentisch. Und mit Authentizität habe ich als Autist sowieso total die Probleme, weil ich ja ständig irgendwo in diesem Masking drin bin. Aber ich glaube, das ist bei anderen genauso. Jeder hat davor Angst, Fehler zu machen.
Ja.
Absolut jeder. Und ich glaube, es ist kein guter Weg, auf diese Angst zu hören. Es hat mal ein Business-Coach gesagt, fand ich ganz interessant. Es gibt nur zwei Zustände. Du lebst entweder in der Angst oder in der Liebe. Wenn du in der Angst lebst, begrenzt du dich im Endeffekt selber und nimmst dir die Chancen, die du haben könntest. Lebst du in der Liebe, machst du dich angreifbar. Auf jeden Fall. Keine Frage. Aber du erreichst genau die Menschen, die das hören müssen. Und das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache diesen Podcast. Okay, ich gehe mit meinem Buch raus. Ich setze mich selber vor die Kamera. Das kam nicht von heute auf morgen, um Gottes Willen. Das war ein riesen langer Prozess. Und da schwang immer der Hintergedanke da drin mit. Was ist, wenn jetzt plötzlich jemand kommt und dich verurteilt dafür? Und das ist nämlich auch so ein Punkt, den die Hörerin nochmal angesprochen hat. Wie geht man mit belastender Kommunikation um, die einen dann in dem Moment ja total unvorbereitet trifft?
Ja.
Weil du in dem Moment dich vielleicht auch von Sachen angesprochen fühlst, die aber, wo du gar kein Adressat bist.
Nee.
Ich mach's so, ich nehme mich zurück in dem Moment und versuche das von außen zu betrachten. Ich versuche das nicht zu beurteilen, sondern ich versuche einfach nur wahrzunehmen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also du.
Das in dem Moment einfach mal auf sich wirken lassen und nicht sofort in diesen Beurteilungsmodus zu gehen, ist das jetzt gut, ist das schlecht, was ich da gemacht habe, sondern es von außen zu betrachten und es einfach stehen zu lassen. Wie du das mit den Sachen am Manuskript sagst, ist das gut genug, einfach stehen lassen. Da klar kann ich Fehler machen und ich werde Fehler machen. Diese Fehler sind passiert in dem Podcast. In der Aufnahme mit Annika zum Beispiel fehlt das Bild, weil ich weiß der Geier, vielleicht mich irgendwie verknickt habe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es wird wieder so ein Überraschungsbonbon nachher auch, ob bei uns das Bild dabei ist.
Ja, und wir haben vergessen, uns vorzustellen, dummerweise, weil wir direkt im Redeflow waren.
Na klar, diese Sachen passieren, aber was belastet mich jetzt mehr, wenn ich das jetzt komplett lösche und sage, oh Gott, ich habe total versagt? Und dann merke, eigentlich hat mir das doch Spaß gemacht. Oder ich lasse die Fehler stehen, zeige die auch öffentlich und sage, ja, das ist passiert und Fehler machen ist menschlich und gehe dann in die Authentizität rein und erreiche dann die Menschen, die das auch wirklich brauchen. Da kommen plötzlich Leute auf mich zu, von denen habe ich entweder noch nie was gehört oder die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber die fühlen sich davon angesprochen, weil ich in dem Moment gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach. Das gehört viel Überwindungskraft zu. Aber ich glaube, wenn wir mal wieder mehr Fehler ganz bewusst wieder öfter zulassen, hat das Ganze ja wieder einen positiven Effekt. Und ja, ich finde, das ist ein ganz schöner Weg, damit umzugehen. Heißt jetzt nicht, dass ich hier sitze und denke so, ich habe überhaupt keinen Schiss, dass das irgendwer scheiße finden könnte, was ich hier mache. Ja, klar, kann es. Aber die gibt es halt immer. Und die werden sich auch nicht umstimmen lassen.
Nee, und die musst du auch nicht umstimmen.
Nee. Also, das ist nicht deine Zielgruppe.
Ich denke mir mal, dein Account, deine Regeln. Also du bist halt nicht ein Politiker oder so oder eine öffentliche Institution, wo man sagen muss, okay, müssen sie abhaben können oder ne, bis zu einem gewissen Grad. Sondern das ist dein Ding. Und auch wenn du zum Beispiel dich auf Insta oder so zeigst, wenn da irgendwelche Hasskommentare kommen, gib denen nicht noch mehr Futter. Also
lass sie einfach
stehen. Mach die nicht größer, als sie sind. Ja, lass es stehen oder lösch die sogar. Wenn du merkst, du stolperst darüber und das beschäftigt dich, dann lösch das. Dann ist es aus deinem Sichtfeld raus. Kümmer dich lieber um die Leute, die es feiern.
Ne? Genau.
Also, das sage ich halt auch immer wieder. Wir müssen halt echt immer auf die Energie gucken. Und wir haben ja sowieso schon nur begrenzt. Dann sollte man halt auch so einen Scheiß nicht noch irgendwie befeuern. Also, ne?
Oder wenn man tatsächlich dem nicht aus dem Weg gehen kann, dann auf jeden Fall sich immer wieder die Frage stellen, betrifft mich das denn auch wirklich? Habe ich denn wirklich einen Fehler gemacht? Oder ist der Fehler vielleicht nur, dass andere meinen, ich hätte einen gemacht? Und die meinen eigentlich jemand ganz anderen damit. Also, dass man wieder nicht so gut unterscheiden kann, ist das jetzt wirklich für mich dieser Gedanke.
Wir haben das ja beim letzten Mal schon mal besprochen. Da hattest du ja auch gesagt in der Pilotfolge, dass du ja auch mal was gepostet hast. Du hast halt Hate bekommen von den Leuten. Und dann hast du das ja nochmal klargestellt, was halt irre stark ist. Das machen manche ja gar nicht. So, und dann ne, gibt es die einen, die sagen, ja, okay, cool, hast es nochmal eingeordnet, super. Und die anderen, die dann immer noch nicht zufrieden sind, ja, da denke ich mir hier den hier, Mittelfinger. Dann, sorry, verpiss dich. Fehler sind menschlich und wenn du dann mir nicht mehr vertraust, okay, dann ist das so. Das tut natürlich weh, weil Ablehnung tut uns halt doppelt weh, aber man lernt damit umzugehen. Also das ist ein ekliges Gefühl, aber man lernt Stück für Stück immer mehr mit dieser Ablehnung oder damit, wenn dann sowas kommt oder wenn man einen Fehler gemacht hat, damit umzugehen. Also was ich halt gut fand, diese Sache, die du meintest, erstmal Abstand gewinnen, erstmal kurz gucken, wow, was geht denn jetzt gerade ab? Weil so schnell kannst du gar nicht gucken, wie in deinem Kopf alles ballert, wie dein Herz rast, wie dein Magen sich zusammenzieht, wie so ganz alte Filme hochkommen. Da hast du gar keinen Einfluss drauf, weil ne, dein Nervensystem will innerhalb von ein paar Sekunden dich schützen eigentlich. Das musste ich auch lernen, dass eigentlich mein Körper und so gar nicht gegen mich ist, sondern dass es eine Schutzfunktion ist. Und wenn man das auch verstanden hat, dann kann man das auch nochmal anders bewerten. Wenn du beim Fantasy bist, so nach dem Motto, ne, so ein Schutzschild, um die bösen Kräfte abzuhalten oder so. Aber der hilft dir eigentlich nicht, weil du musst dich diesen blöden Sachen halt schon stellen. Also auch diesem blöden Gefühl, aber auch denken, es ist nur ein Gefühl. das ist nicht die Wahrheit. Also ich spreche jetzt mal für mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch kennst. Nur weil ich das jetzt zum Beispiel erkannt habe, dass Abstand die bessere Lösung wäre, heißt es nicht, dass ich das 100% hinkriege. Also
nein. Oder dass das nicht auch wehtut, dass man sich überhaupt, also ich weiß noch genau, als ich diese Stellungnahme dann aufgenommen habe, ich bin innerlich gestorben. Das war für mich ein Riesending, dass, also ich hatte einen Puls von gefühlt 200 und wirklich ungelogen, du hast es auch an meiner Stimme gehört, die war total gepresst. Es war dieses ganz fiese Gefühl, ja, du musst das jetzt zugeben, das ist nicht schön, das ist einfach ein Kackgefühl, das tut weh. Und das öffentlich, finde ich, ist auch nochmal ein ganz anderes Ding, als wenn du das im privaten Rahmen hast. Und wenn es dann auch noch deinen Safe Space betrifft oder deine Arbeit, die du ja liebst, weil ich liebe es, Lektorin zu sein. Es ging da ja ums Lektorat. Ich liebe es, mit anderen Leuten an ihren Geschichten zu arbeiten, die dazu begleiten, die dann auch zu sehen im Prozess. Das war jetzt zum Beispiel auch in diesem Lektorat in dem letzten total krass. Ich habe den zweiten Durchgang, habe ich 300 Seiten einfach so runtergelesen an einem Tag, wo ich dachte so, wow, da haben wir so viel dran gearbeitet. Das liest sich so flüssig. Da ist so eine enorme Lernkurve sichtbar. Das macht mir Spaß. Und da, okay, es macht mich auch schon ein bisschen stolz, weil ich bin ja nicht unschuldig daran. Aber es macht mich unglaublich stolz, weil du genau merkst an diesen Sachen, es hat was gebracht. Und die nächsten Bücher werden 100-mal besser werden. Und dann aber auch so stolz zu sein und zu sagen, ja, das war mein erstes Buch. Ich bin Debütautorin. In dem Buch sind Fehler drin. Das ist nämlich auch so eine Sache. Mein erstes Buch habe ich ja auch nochmal runtergenommen, habe es total überarbeitet, habe es dann wieder draufgeschmissen. Und selbst heute, ich könnte mich im Grabe umdrehen, mal, wenn ich da ein paar Szenen draus lese. Aber ich würde trotzdem damit zu einer Lesung gehen, weil ich sage, das ist mein Debütroman. Ja, ich kann euch parallel dazu nochmal vielleicht einen kleinen Ausschnitt aus meinem jetzigen Projekt vorlesen. Einfach damit ihr den Unterschied merkt. Das ist ein ganz anderer Stil. Da liegen aber auch, ich habe den Mitternachtszirkel, habe ich 2011 veröffentlicht. Da liegen 15 Jahre zwischen. Nee, doch. 15 Jahre? Nein.
Ja, doch.
Doch, 15 Jahre. Siehst du. 15 Jahre liegen
Mathe,
dazwischen.
Ne?
Ja. Zahlen. Das ist mir letztens so aufgefallen, aber da habe ich auch nur gedacht, scheiße, tatsächlich 15 Jahre. Geil. Wo ist die Zeit geblieben, ne? Aber da merkst du halt auch wirklich den Unterschied. Und da sage ich auch ganz ehrlich, okay, ich stehe dazu. Ja, das ist nicht mein bestes Buch. Und auch, ja, da werden noch lose Fäden sein. Da wird vielleicht mir jemand sagen, ja, aber warum ist denn da ein offenes Ende? Und ich hätte mir das Ende ganz anders gewünscht. Ja, kann alles sein. Aber es war das erste Buch, was ich veröffentlicht habe. Und da bin ich verdammt nochmal stolz drauf.
Ja. Stolz sollte man auch viel öfter auf sich sein, finde ich. Das ne, Eigenlob stinkt, wird ja auch immer einem beigebracht, wo ich mir denke, nein, Eigenlob ist das Beste, was du machen kannst. Du sollst ja nicht so ein arroganter Pisser werden, der denkt, oh, ich bin der Geilste.
Das ist wieder was
anderes. Genau, das ist ja wieder Narzissmus, das wollen wir ja nicht.
Genau,
so,
das ist was anderes.
Aber das ist eine Persönlichkeitsstörung, genau. Nein, aber sich selber auch mal loben, weil das ist auch noch so ein Ding, so den Fokus verschieben. Also einmal zu dem, worüber man dankbar ist. Also wir können ja schon mal dankbar dafür sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, uns Zeit zu nehmen, zu schreiben und unseren fucking Traum zu leben. Oder dass ich diese Agentur machen kann und dadurch übelst viele Freiheiten habe. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das machen kann.
Genau.
Und auch nochmal dann dahin zu gucken, was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Wie du sagst, bei dieser Autorin, die dann im Lektorat bei dir war, diese Lernkurve, das ist ja mega. Also, wo du safe weißt beim nächsten Mal, das wird sie dann anders umsetzen, weil sie das jetzt verstanden hat. Und
ich freue mich jetzt schon auf das nächste Buch.
Ja, das ist doch mega cool. Aber ja, diese Angst vor Fehlern ist ja eigentlich wirklich diese Angst davor, abgelehnt zu werden. Mhm. Ja, und das ist eine ganz eklige Angst, aber die kann man halt wirklich nur ein Stück weit eindämmen, indem man sich dem stellt. So wie du. Du wirst jetzt sichtbar. Mhm. Ich mache auf Instagram meinen Shit. Ich schreibe wieder. Also wie du schon sagst, wenn du nur die Angst gewinnen lässt, dann sitzt du safe hier in 30 Jahren und denkst dir so, hätte ich mal.
Absolut. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Also ich empfinde das selber nicht als mutig, sondern ich sehe dann wiederum, dass ich vor jeder Podcast-Folge hier sitze und wirklich Puls habe und denke, oh Gott, wie wird das denn jetzt? Und hoffentlich verhaspelst du dich nicht drin mittendrin oder hoffentlich kannst du dich genug konzentrieren, dass du das Gespräch nicht mittendrin abbrechen musst. Oder um Gottes Willen, du gibst ja auch einiges von dir selber preis. Nicht, dass das jetzt bei anderen komisch ankommt. Diese Gedanken sind ja nicht weg.
Nee, die werden auch niemals weg sein.
Nee.
Aber wenn man sich das mal überlegt, das wurde mir auch in der Therapie mal logisch erklärt. Also du hast ja so viele 10.000 Gedanken am Tag, die nimmst du aber gar nicht wahr. Also denen schenkst du so gar keine Aufmerksamkeit. Aber diese Gedanken, die so deine Ängste befeuern oder diese negative Glaubenssätze in dir nochmal hochholen, das sind die, denen du Glauben schenkst, weil das halt zu dem passt, was du über dich gelernt hast oder erzählt hast. Der ganze andere Shit, der noch in deinem Kopf vor sich geht, so ein Gedanke ist ja eigentlich nur so eine Millisekunde oder so da und dann ist der schon wieder weiter. Aber du springst halt genau auf den Gedanken immer wieder auf. Und du kannst halt lernen zu sagen, okay, da ist er wieder, I don't give a shit, so nach dem Motto.
Würdest du denn sagen, dass das mittlerweile als Trend in der Buchbranche ankommt? Oder ist es tatsächlich so, dass sich die Leute ernsthaft damit auseinandersetzen? Also, dass wir das jetzt tun, ist jetzt außer Frage. Aber glaubst du, dass das bei anderen so ist? Wie nimmst du das wahr?
Also in meiner Bubble und auch in den Leuten, die ich kennenlerne, die meinen das schon ernst. Also da nehme ich das schon wahr. Also es sollte halt nicht so in diese Ecke abdriften, dass es jetzt dann zu noch mehr Selbstoptimierung führt. Also, dass man denkt, okay, wenn ich jetzt mich mit meiner mentalen Gesundheit auseinandersetze, dadurch werde ich dann noch perfekter und noch besser im Schreiben oder so. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben oder nicht sehen wollen. Bei den Leuten, die ich jetzt so kenne, muss ich ehrlich sagen, geht es halt wirklich eher darum zu gucken, na, wo will ich hin, was will ich machen, wie geht es mir gut, wie kann ich Grenzen ziehen, also wie komme ich gut durch, ohne dass ich immer überlastet bin. Die ich kennengelernt habe, die hatten immer irgendwo auch einen Bruch, also Depressionen oder Burnout oder, ne, irgendwas anderes passiert, wo die gemerkt haben, ey, so geht das nicht weiter. Und das, finde ich halt, ist immer so dieser Kern. Also man hört das ja schon, dass manche sagen, okay, die beschäftigen sich damit einfach nur, weil es ein trendy ist, genauso wie mit ADHS, dass sie dann irgendwas auf TikTok oder so teilen, wo ich einen Kotzreiz kriege.
Ja, ich auch.
Und es gibt halt aber auch wirklich die Leute, wo du weißt, okay, die haben es selber oder die sind da therapeutisch ausgebildet oder so, ne? Und das ist dann, finde ich, nochmal wieder was ganz anderes. Also
absolut. Ich meine, es geht ja auch darum, wir sind ja beide auch bei einem Psychiater gewesen und haben das bestätigen lassen. Also es war ja keine Selbstdiagnose. Und ich finde, man muss da auch sehr stark differenzieren, ob die Leute das jetzt wirklich nur machen, wie du schon sagst, um das so nach außen zu tragen oder ob das Entwicklung ist, die ganz viel innen stattfindet. Weil ich bin davon überzeugt, die Leute, die wirklich damit Probleme haben, die gehen gar nicht erst ins Außen. Die gucken immer erst bei sich und verarbeiten das mit sich. Dass ich das jetzt auch so nach außen trage, auch mit diesem Podcast, dass es eigentlich der einzige Grund ist, wirklich um diesem Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu geben, damit eben auch Leute, die noch nicht so weit sind, wissen, da liegt was im Argen, da müssen wir drüber sprechen. Und ich glaube nicht, dass das ein Trend ist. Es ist jetzt nur die Zeit, wo die Leute offener darüber sprechen.
Ja, voll. Das, also Trend, wenn man, ne, ist auf gar keinen Fall. Also ja, man hört ja jetzt so, ne, oh, jetzt haben alle ADHS oder so. Und dann denke ich mir so, ja, weil es mehr diagnostiziert wird. Es wäre schön, wenn ihr das vor 30 Jahren schon mal geschissen bekommen hättet. So, dann wäre uns vielleicht auch viel erspart geblieben.
Absolut.
Aber es waren halt die 90er, da war das halt noch nicht. Da hieß es hier zum Beispiel bei mir dann der Zappel-Philipp, der kann nicht ruhig sitzen bleiben. Ne? So ein aufgedrehtes Kind, was immer schreit oder heult oder wie auch immer.
Genau. Ne? Oder wie bei mir, das ist dann halt jemand, der nach außen super ruhig wirkt und wirkt, als hätte er alles im Griff. Und wenn du dann zu Hause bist, brichst du komplett zusammen oder du gehst in dein Zimmer und schaffst es nicht mal aufzuräumen. So Kleinigkeiten halt.
Genau. Und deswegen ist es kein Trend. Es ist mehr dieses, es wird jetzt sichtbarer, mehr Leute reden darüber, mehr Leute hinterfragen, vielleicht könnte ich das auch haben. Und ne, Selbstdiagnose würde ich nie machen. Also ich würde immer, wenn du den Verdacht hast, würde ich immer gucken, dass du dir professionelle Hilfe suchst, dass es jemand auch wirklich diagnostiziert.
Ja.
Weil
ganz wichtig,
weil dann geht es nämlich ja auch darum, wie kann man damit gut umgehen und ne, muss man sich auch medikamentös einstellen lassen. Welche Medikamente auch? Du kannst ja nicht einfach irgendwas schlucken.
Nee. Und vor allen Dingen auch welche Dosis. Das fand ich ja auch so krass, als sie bei mir das eingestellt haben. Was für eine enorme Wirkung das hat. Also bei der ersten Tablette habe ich ja nur gedacht, boah, das ist die Aufmerksamkeitsspanne eines normalen Erwachsenen.
Ja, da gibt es ja auch so viele geile Memes bei Instagram, wenn die so diese Tablette schlucken und dann auf einmal so.
Ja, genau, aber das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich habe in dem Moment gedacht, scheiße, wie hast du denn vorher überlebt?
Ja, das wird mir auch noch bevorstehen, weil ich fange jetzt mit Listex an. Also es ist so ein Listex-Amphetamin. Ne? Ich mache jetzt hier keine Werbung, ne? Aber das ist halt so ein ADHS-Medikament und ich bin mal sehr gespannt. Also ich glaube, das wird schon erstmal crazy sein, die ersten Tage, wenn man das ist einnimmt. Es.
Also bei mir war das tatsächlich 2 Wochen lang völliger Ausnahmezustand.
Echt?
Geil. Ja, absolut. Also der erste Eindruck war, boah, was? Mhm. Und dann kam so ein Tag, weil dein Gehirn musste sich auch erstmal an diese Substanzen gewöhnen. Und da kam tatsächlich, ich sag's dir, das ist nicht angenehm, aber dann kam erstmal der absolute Absturz.
Oh,
wo
okay.
wo ich namens dann vorm Fernseher gesessen habe, ich habe eine Komödie gesehen.
Und hast geheult, oder was?
Mir liefen plötzlich die Tränen und ich wusste gar nicht warum. Und ich habe mich so scheiße gefühlt in dem Moment. Und ich habe dann noch einen anderen ADHSler gefragt, du, sag mal, ist das normal? Und der so, ja. Ich so, warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Also ganz ehrlich, genau deshalb, sonst hättest du das nämlich nicht genommen. Und tatsächlich, diese ersten 3 Tage, die waren echt hart und die waren scheiße. Und das hat sich nicht gut angefühlt. Auch dieser Glaubenssatz von wegen, du bist jetzt auf Medikamente angewiesen, damit du deinen normalen Arbeitsalltag leben kannst, hat sich auch scheiße angefühlt. Und das fühlt sich heute noch scheiße an. Insbesondere an Tagen, wo es mir sowieso schon nicht gut geht. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwann mal weggeht. Es war aber diese Unterdosierung. Und wenn es dann aber in die Überdosierung geht, hast du genau das Gegenteil. Also ich hatte dann, da hatte ich einmal 40 Milligramm. Und das war so anstrengend. Das fühlte sich wirklich an, als wäre mein Kopf in einen Sportwagen gesperrt worden mit 220 Sachen über die Autobahn. Geil. Es raste alles an mir vorbei. Ungelogen, ich habe auf einem Parkplatz versucht, ins falsche Auto einzusteigen und habe das nicht realisiert. Mein Mann hat in unserem Auto gesessen, der hat sich kaputt gelacht, wo ich gesagt habe, das ist nicht komisch. Ich kann gerade echt nicht klar denken. Und man hat das auch gemerkt. Geil. Wir hatten an dem Tag Gott sei Dank mal kinderfrei. Und wir sind in die Stadt gegangen. Wir wollten shoppen gehen. Und shoppen gehen ist für mich ja schon super anstrengend. Ich bin im Stechschritt gelaufen, weil ich irgendwie versucht habe, diese innerliche Unruhe und diese Energie zu verarbeiten. Das war so unangenehm. Und da, wo das Medikament rausgegangen ist, hast du richtig gemerkt, wie ich dann wirklich diese Erleichterung und dieses Aufatmen ganz am Schluss hatte. Und wirklich, bis ich diese letztendliche Dosierung hatte, die ich jetzt habe, ich glaube, das waren 2 oder 3 Wochen, das war echt ätzend. Und es fühlt sich heute noch teilweise ätzend an. Also es ist nicht immer alles Sonnenschein und nein, es ist keine Superkraft und keine Behinderung. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist echt scheiße zu greifen.
Aber hey, ich habe letztens gelesen, dass wir eigentlich so die besten Voraussetzungen in Zeiten von KI haben, weil KI kann nicht die Ecke denken und Verbindungen sehen. Und das finde ich zum Beispiel wieder eine coole Eigenschaft. So, man sieht wirklich Verbindungen, die andere nicht sehen. Und für dich sind die so logisch. Ja. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, was ihr da für ein Bullshit labert. Und du siehst das und andere nicht irgendwie. Und dann denkst du dir so, ne, das wäre eigentlich klassisch, so für Unternehmen, denke ich mir so, warum fördert ihr das nicht eigentlich mehr? Anstatt dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, genau, deswegen läuft es auch nicht mehr, Karl Günther. Also, sorry.
Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum mir das Lektorat so viel Spaß macht. Weil wie eine Geschichte erzählt wird, ist ja immer ganz unterschiedlich. Aber ich merke, wenn Elemente da nicht zu passen zu dieser Geschichte, das merke ich instinktiv. Das ist gar keine logische Erklärung, sondern ich sage dann manchmal auch zu meinen Autoren und Autorinnen, versuch das mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Versuch mal vielleicht nur Details an dieser Szene zu ändern und du kriegst gerade einen ganz anderen Blick wieder auf diese Szene. Die wirkt nur dezent anders, hat aber plötzlich eine ganz andere Wirkung. Und das kann das gesamte Manuskript ändern im Endeffekt. Es kann das Ganze einfach viel runder machen. Vielleicht ist das genau der Grund, warum mir das so viel Spaß macht, weil ich dann halt schon weiter vorausdenke. Ist mir bei dem Manuskript tatsächlich passiert jetzt, wo ich dann dachte, ich saß da wirklich, mir ist die Klappe in den Keller gefallen. Ich so, nein, das hat sie jetzt nicht geschrieben. Nein, wie geil ist das denn? Und ich, alleine dieses Wow, das hätte eine KI nicht hingekriegt. Da wäre die gar nicht drauf gekommen. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch sage, das wird uns noch irgendwann komplett zum Verhängnis. Also KI-generierte Bücher wirst du immer irgendwo raussehen. Das klappt nicht. Dann noch mal ganz schnell auf eine einzige Frage noch, die uns gestellt wurde. Und zwar, ist der Druck, nach einem Buch wieder sofort liefern zu müssen, nur ein Gefühl oder ist es Realität?
Ich glaube, dass es mittlerweile schon Realität ist. Also, weil man wahrscheinlich erstens Angst davor hat, wieder in Vergessenheit zu geraten und zweitens, weil das ja in vielen Verlagen auch einfach Alltag ist. Ne? Also, wenn man sich mal anguckt, so Sebastian Fitzek, also der knallt 3 bis 4 Bücher im Jahr raus. Sorry, aber wenn du auch sagst, so, du brauchst halt mindestens ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, da mal ausrechnen, dann sind es halt 2 Bücher eigentlich im Jahr. Oder wenn du dir mehr Zeit lässt, 1 Buch im Jahr. Also ich ziehe jetzt mal gerne so den Vergleich zur Popmusik. Also wen haben wir denn heute, also wenn du jetzt mal so die neueren Künstler und Künstlerinnen nimmst, wen haben wir denn heute noch, außer vielleicht Billie Eilish und so, wo du sagst, okay, krass, das ist wirklich noch ein Star, wo du vielleicht auch noch in 10 Jahren was von hören wirst, sondern die schießen immer alle hoch und dann sind die irgendwie sofort wieder weg. So, das ist gar nicht mehr so wie bei uns damals mit Britney, mit Christina und so. Also ich würde schon sagen, dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass man wirklich denkt so, wow, wenn ich jetzt nicht liefere, was passiert denn dann? Und das finde ich halt wirklich scheiße. Also dass das so schnelllebig ist und Hauptsache, das kommt raus. Wenn wir das in den Fokus rücken, Hauptsache, es wird was geliefert, ja, dann braucht man sich nicht wundern, dass die Autoren und Autorinnen zum einen total genervt und abgefuckt sind irgendwann oder ausbrennen, weil Hauptsache noch diese Deadline einhalten können, dass die Geschichten immer schlechter werden und stumpfer. Also, weiß ich nicht. Ne? Also es ist halt alles so in dieses System irgendwie mittlerweile reingepresst. So, ne? Hauptsache Geld verdienen und das nervt mich halt. Also die Kunst steht nicht mehr im Vordergrund, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also gut, Fitzek ist ja wahrscheinlich auch Vollzeitautor, das darfst du auch nicht vergessen. Ja. Er hat nochmal ganz andere zeitliche Kapazitäten. Aber ich finde es auch grenzwertig, diese Schnelllebigkeit noch zusätzlich zu befeuern. Also ich finde generell ist der einzige Weg, um da ein bisschen gegenzuwirken, es einfach selber nicht mitzumachen. Selber zu sagen, okay, ich habe mir jetzt Zeit gelassen, vielleicht bin ich dafür erstmal 2-3 Monate komplett in der Versenkung verschwunden, aber die Leute, die wirklich mich mögen und meine Bücher, die bleiben Das war nämlich auch so ein interessanter Beitrag, den du mal auf deinem Profil hattest, wo du dann so gesagt hast, ich habe 2 Wochen lang nichts gepostet. Und was ist passiert? Nix. Ich glaube, das ist auch hat ganz viel damit zu tun, was machen wir uns für einen Druck? Ja. Welche Erwartungen haben wir? Und möchtest du das mitgehen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Und
also voll.
Ich mache das nicht mit.
Finde ich sehr gut, finde ich sehr sympathisch. Also ne, das ist ja so der Kern auch von meiner Social Media Agentur. Alle, die das anders machen, alle, die von diesem System genervt sind, here I am, wenn ihr Impact habt oder wenn ihr das haben wollt. Also hört sich jetzt ein bisschen an wie Eigenwerbung, aber genau deswegen mache ich das, weil mir geht dieses System Schnelllebigkeit auf den Sack. Also das ist ja für uns neurodivergente, sensible einfach zu viel. Das ist zu viel. Ja. Und da sind wir wieder bei mentaler Gesundheit. Die geht dabei drauf. Also wir haben es ja am eigenen Leib erfahren. Immer, das merken wir ja heute noch, immer dann, wenn wir wieder mehr im Außen als bei uns selbst sind, kommen wir wieder in diesen Hustle rein und dann arbeiten hier, schreiben da, Freizeit da, dann dieses, dann jenes und plötzlich merkst du auf einmal so wieder, oh wow, krass, ich bin wieder in meinem Hamsterrad drin, stopp. Und das merkt man ja immer schneller, aber es wäre halt schön, wenn das auch mal wieder in die andere Richtung kippen würde, zu sagen, muss das jetzt alles noch schneller werden? Also durch KI wird das ja sowieso noch mal mehr befeuert. Ich merke das ja selber manchmal, dass ich denke, ich kann das jetzt nicht nur, weil ich weiß, dass die KI dir das in 10 Sekunden ausspuckt. Weißt du? Aber gerade so kreative Ideen oder Gedanken, und das muss auch mal kurz reifen dürfen. Also das muss auch dann vielleicht mal eine Nacht liegen bleiben oder so, damit du dann wieder auf eine Idee kommst oder dass du dann weißt, okay, jetzt hier kam ich gerade nicht weiter, aber jetzt geht's weiter. Und deswegen, was ich gerade schon mal mittendrin gesagt habe, wenn du merkst, das geht alles zu schnell, immer bei sich selber bleiben. Also was möchte ich? Das rate ich immer jedem. Was ist mir wichtig? Wo möchte ich hin und wie komme ich da hin? Und komme ich da jetzt hin, indem ich innerhalb von 2 Monaten 24/7 schreibe und dann total ausgebrannt bin und im Arsch und dann sowieso auch nichts, was im Nachgang ja alles noch passiert, machen könnte? Oder sage ich mir, ich nehme mir lieber noch ein paar Wochen mehr Zeit?
Ja.
Weil wie du sagst, die, die da bleiben wollen, die bleiben auch. Klar gibt es welche, die dann vielleicht schon wieder mit ihrem Kopf bei einem ganz anderen Buch hängen geblieben sind, weil auch Bücher gibt es ja mittlerweile krass viele. Also wenn ich bei Thalia oder so bin, das erschlägt mich. Da muss ich immer ganz schnell und zielgerichtet in irgendeine Genre-Ecke gehen und dann mir was rauspicken und wieder gehen, weil sonst überfordert mich das. Das ist einfach zu viel. Dann lass die Welt von mir aus noch schneller werden. Aber auf Kosten meiner mentalen Gesundheit mache ich nichts mehr. Genauso wie du. Das möchte ich nicht. Weil dann weiß ich, was man für einen Preis zahlt am Ende.
Das fand ich ganz spannend, weil eine Möglichkeit, die wollte ich ganz gerne noch mal einmal kurz ansprechen, um aus diesem Hamsterrad tatsächlich rauszukommen und aus diesem, dass man mehr bei sich bleiben kann und in dem Innen bleiben kann. Ich habe jetzt, das mache ich schon seit einigen Jahren, aber ich habe jetzt noch mal die Bullet Journaling Methode neu entdeckt für mich. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Ja.
Es ist ja auch von einem ADHSler erfunden worden. Und ich finde das immer ganz schön, weil da sind so Sachen wie Dankbarkeit. Wofür bin ich heute dankbar? Dieses, ich gehe nochmal in mich, reflektiere den Tag nochmal für mich, gucke, wo habe ich meine Probleme und kann gleichzeitig aber auch dieses, meine Gedanken organisieren und planen. Das ist eine super Methode, finde ich, um überhaupt mehr bei sich zu bleiben und im Jetzt und generell auch den Überblick nicht zu verlieren. Wie siehst du das? Hast du das schon mal ausprobiert?
Auf jeden Fall. Dankbarkeit immer. Ich habe auch zum Beispiel so einen Planer, da schreibe ich mir immer rein, worauf ich mich heute freue. Also auf was freue ich mich? Das kann von der Arbeit sein, kann in der Freizeit sein. Und dann zeigt sich eigentlich immer relativ schnell, wow, das sind ganz viele auch kleine Dinge, auf die ich mich heute freue. Zum Beispiel dann nachher, wenn die Hitze mal vorbei ist, so gegen 8 oder 8:30, mir den Hund nochmal zu schnappen und zu sagen, ich gehe jetzt nochmal hier in den Park und dann lege ich mich mit dem auf die Wiese, weil dann ist es halt super angenehm, abends um 9. Und das mache ich. Und Dankbarkeit auf jeden Fall, wenn du dich mehr darauf fokussierst, was du gerade hast und was du geschafft hast, als auf das, wo du noch nicht bist, weil das gibt dir halt ein Scheißgefühl. Dankbarkeit gibt dir einfach ein gutes Gefühl und ich mache das auch. Ja, mit diesem Wochenplan, also Struktur hilft halt einfach wirklich mal den Kopf zu beruhigen. Ja. Also so ein ADHS-Kopf oder so, der will ja halt immer wissen, was passiert jetzt gerade. Danach sucht er ja eigentlich und scannt das ja so ein bisschen. Und das hilft ja dabei auch nochmal zu gucken, was eigentlich gelaufen ist, was war Schönes, was war Cooles. Und ich würde auch immer bei diesem Bullet Journaling bleiben, wenn man sich so eine Struktur baut und zum Beispiel dann beim Schreiben ist, auch so wie du das gemacht hast, ne, sich mal so ein Word Count pro Tag mal aneignen. Und dann, wenn man aber sieht, es klappt nicht, sich nicht dafür selber verurteilen, sondern wirklich nur mal schauen, na warum hat es denn vielleicht nicht geklappt? War das vielleicht an einem einen Tag, war ich scheiße drauf? Okay, fair enough, kannst du halt nichts gegen machen. An einem anderen Tag habe ich das vielleicht nicht aktiv eingeplant und dann habe ich das irgendwie so eine halbe Stunde zwischen Tür und Angel gemacht. Aber dann taucht halt auch immer mehr auf so, na warum klappt das eigentlich jetzt gar nicht so gut bei mir, wie ich das vielleicht mir gerne wünschen würde? Ne, weil, wie ich auch schon sagte, ich will das Schreiben wieder integrieren. Ich schaffe es nicht jeden Tag gerade mit der Selbstständigkeit. Aber ich habe mir gesagt, an mindestens 3 Abenden oder 3 Tagen wird das mit in den Tagesplan aufgenommen. Punkt aus Ende. Das ist wie so ein Date mit mir selber sozusagen. Das rate ich auch immer meinen Kundinnen, wenn die sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich Instagram integrieren kann. Ja, wir gucken mal auf deinen Wochenplan. Wo hast du Puffer? Und dann machst du dir quasi ein Date mit Instagram, weil sonst machst du es nicht.
Ja, diese Business Coaches sagen das auch immer. Das ist der einzige Weg. Richte dir bewusst in deinem eigenen Kalender Puffer ein für Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Sonst machst du es nie. Das war auch so ein riesenguter Tipp, den ich auch dadurch mitgenommen habe. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel die Sachen, die nicht funktioniert haben für mich letztendlich, auch zum Beispiel das Copywriting, dass das trotzdem ein Weg war. Ich wäre sonst nie da, wo ich heute bin, wenn ich das nicht gemacht habe. Es ist kein Umweg. Ja. Es war nur ein anderer Ausdruck dessen, was ich sowieso mache. Und das, da sind wir wieder bei, der Weg ist das Ziel. Man sollte sich immer vor Augen führen, was für einen Prozess habe ich durchlaufen. Ich finde das Und das ist genau der Punkt, wo das Bullet Journaling ansetzt und wo das dir ganz klar deinen Prozess auch visualisiert. Und deswegen mache ich das zum Beispiel auch offline. Ich nehme mir ein richtiges Buch dafür. Mhm. Ich nehme mir einen Stift dafür. Dann hast du keine Ablenkungen, du hast keine Ausreden. Ja, du kannst einen Tippex benutzen. Okay. Aber theoretisch könntest du das alles abknibbeln und drunter gucken. Das ist nicht löschbar. Und das ist genau der Punkt. Das hilft mir. Es hilft mir, einen Prozess zu beobachten und mich von diesen Gedanken ein bisschen mehr zu befreien. Ich verlinke das auch gerne mal hier unter der Folge. Guck auch gerne mal bei YouTube rein. Der ist ein unglaublich interessanter Mensch und macht bitte nicht denselben Fehler, wie ich den gemacht habe. Und denkt euch, boah, wenn ihr diese tollen Bullet Journals seht, die so wunderschön bunt sind und perfekt aussehen, da sind wir wieder bei diesem unglaublichen Perfektionismus, der dann ansetzt.
Ja.
Das ist nicht der Sinn des Ganzen. Der Sinn des Ganzen ist, deine Gedanken aufs Papier zu bringen und für dich eine Methode zu finden, deinen Prozess zu beobachten und zu reflektieren. Und da ist es scheißegal, ob du das mal eben so hingekrickelt hast oder ob das wunderschön perfekt aussieht. Also den Fehler hatte ich nämlich auch gemacht, deswegen habe ich auch wieder aufgehört damit jahrelang und habe jetzt wieder angefangen, einfach weil ich merke, das tut mir so gut, dann auch nochmal abzuschalten und nochmal runterzufahren.
Ja.
Und nochmal den Druck rauszunehmen.
Du machst dann wahrscheinlich auch abends, ne?
Ja, ich mache das abends. Ich mache das abends und zwischendurch, wenn mir dann so Aufgaben in den Kopf kommen, die ich nicht vergessen darf, dann schreibe ich mir die in die bestimmte Rubrik und habe dann natürlich den Kopf frei, nochmal das Ganze nochmal umzuorganisieren abends. Jetzt könnte man sagen, ja, das kannst du ja auch in eine digitale App und so weiter reinschreiben. Ja, aber Papier ist geduldig. Eine App vergisst du schnell, aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, und vor allen Dingen kannst du es nochmal nachlesen. Also ich mache zum Beispiel nur digital auch mit diesen Aufgaben, weil die schießen ja ganz schnell wieder rein, die du vergessen hast, ne, was vor 2 Tagen war. Und dann, ich schreibe sie mir selber per WhatsApp. Also ich habe mein Diensthandy für die Agentur und mein normales. Genau. Und dann schreibe ich mir das halt von meinem Diensthandy an mein normales und dann schreibe ich es mir auf. Weil ich bin ja manchmal auch unterwegs und dann schießt diese Gedanke wieder rein. Und
ja, das ich finde das
super cool mit diesem mit dem Aufschreiben, weil das wurde mir nämlich auch mal gesagt, wenn du es per Hand aufschreibst, das Gehirn verarbeitet das auch nochmal ganz anders, als wenn du es jetzt irgendwo auf dem Handy tippst oder so. Und das stimmt auch wirklich. Du merkst auch richtig, wie so das Gefühl sich verändert und so, wie du dich mehr darauf fokussierst. Und das hilft auch bei Selbstzweifeln. Also gerade Dankbarkeit und zu gucken, was du schon alles geschafft hast. Eine Freundin von mir, also die auch selbstständig ist, die sagt auch immer wieder, wenn sie mal zweifelt oder so, dann guckt sie immer, wo war ich denn vor einem halben Jahr? Wo war ich denn vor einem Jahr? So vor einem Jahr war ich zum Beispiel noch in einem Angestelltenjob, auf den ich gar keinen Bock hatte. Das habe ich heute noch gedacht. Ich musste da heute noch was abholen und bin da hingefahren und habe mir gedacht, krass, vor einem Jahr war das quasi 3 Tage lang dein Arbeitsweg und morgens eigentlich schon hättest du einfach so kotzen können, weil du keinen Bock mehr hattest. Jetzt zu wissen, du hast jetzt die Freiheit, das ist crazy, crazy Entwicklung. Und das, also auch wirklich, das rate ich jedem bei Instagram und so, man vergleicht sich so schnell mit anderen, immer bei sich selber bleiben. Das ist nicht leicht, das immer wieder darin scheitern. Das tun wir alle, Honey, aber tu dir selbst den Gefallen, wenn du es merkst, das ist ja schon der erste Schritt, wenn du es bemerkst überhaupt. Geh kurz in den Abstand und dann guck mal nochmal auf dich. Was hast du eigentlich alles schon geschafft?
Genau.
Na, vielleicht hast du in den letzten 2-3 Tagen 2-3.000 Wörter abgerissen.
Richtig.
Dafür hast du vielleicht bei Social Media nichts gemacht, aber who cares?
Richtig, du kannst nur eins machen.
Genau, du kannst immer nur eins machen. Das würde ich auch mal zum Schlusswort sagen, wenn man beim Bullet Journaling ist und Struktur, gerade so als neurodivergente Person, mach dir erstmal eine Aufgabe, weil mit ADHS hast du ja sowieso ein super beschissenes Zeitgefühl. Ne, also ich denke dann auch immer so, ich brauche jetzt nur noch 10 Minuten und dann sitze ich da eine halbe Stunde und denke mir so, fuck, jetzt muss ich los und dann rassel ich hier rum und mein Hund guckt mich blöd an und dann Tür zu und weg so ungefähr und dann komme ich trotzdem noch 10 Minuten zu spät.
Ja. ja, oder wie jetzt zum Beispiel eigentlich, ich muss auch gleich noch ganz schnell in einen anderen Termin.
Ja, und ich muss auch gleich los.
Ich eigentlich,
ne?
Ja.
Aber das zum Schlusswort, nimm dir erstmal nur eine Aufgabe und dann guck mal, wie lange du brauchst. Und dann planst du danach weiter.
Oh, und das mit der Dankbarkeit, das ist mein Schlusswort. Ich danke dir für dieses Gespräch erstmal, dass du dir auf jeden Fall nochmal die Zeit dafür genommen hast.
Na, immer wieder gerne.
Danke. Falls da jetzt noch irgendwie von irgendwem Fragen kommen, könnten wir auch theoretisch noch eine dritte Folge aufnehmen. Wärst du dabei?
Auf jeden Fall.
Perfekt. Danke, dass du dabei warst und so offen warst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Mhm. Weil, wie gesagt, wir machen uns hier schon nackig. Das ist
das
nun mal
stimmt,
so.
Ja.
Wir
das
wissen
stimmt.
nicht, wer sich das anhört.
Aber ich habe ja, habe ich dir eingangs schon gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich habe ja keine Schamgrenze, also mir ist das alles egal. Nicht
ja,
alles egal,
doch.
Aber ne? Ja, ja.
Aber du weißt, was ich meine. Insofern, vielen
auf
Dank für das
Fall.
Gespräch. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder.
Ja, es hat mich auch sehr gefreut und danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne. Mach's gut.
Tschüssi.
Das war Das ist schwarze Kunst, der Mental Health Podcast für die Buchbranche. Mit Stefan Diedrichs. Ein Gespräch über Selbstzweifel, Perfektionismus, Sichtbarkeit und die Erkenntnis, dass Fehler kein Zeichen von Schwäche sind, sondern ein unvermeidbarer Teil jedes kreativen Weges. Falls du dich in manchen Gedanken wiedergefunden hast, möchte ich dir noch etwas mitgeben. Du musst nicht perfekt sein, um deine Geschichte erzählen zu dürfen. Du musst nicht auf den richtigen Moment warten oder darauf, dass alle Zweifel verschwinden. Wahrscheinlich werden sie das nie. Aber du kannst trotzdem losgehen.